Wir gehen ja Vers für Vers durchs Neue Testament, Sonntagmorgens, und wir sind im Titusbrief im Kapitel 2. Wie war es denn für euch diese letzten paar Wochen in Gottes Wort, wo wir die Pastoralbriefe durchgenommen haben? Ersten und zweiten Timotheusbrief und jetzt den Titusbrief. Das ist sehr praktisch, oder? Sehr klar und praktisch sagt uns Gott, wie wir leben sollen. Oft sehr ermahnend, sehr herausfordernd. Wie ging es euch damit? Ich bin herausgefordert. Besonders diese Stellen, wo Gott zu uns spricht, wie Leiter sein sollen. Oh Mann. Herausfordernd. Dieses hohe Ideal von einem wirklich heiligen, gottgefälligen, heilen Leben. Und ich sehe Gottes Weisheit und ich sehe Gottes Liebe in dem, was er uns hier sagt. Er ist der Konstrukteur. Er weiß am besten, wie wir am besten funktionieren. Er weiß am besten, wie unsere Familien gut funktionieren und unsere Beziehungen. Es ist so heil, es ist so gut, was Gott uns sagt in seinem Wort. Und es ist so schön, oder? Wenn wir als Vorbild leben können. Wenn wir klar und besonnen denken können. Wenn wir andere lieben können und vielleicht sogar demütig sein können und uns anderen unterordnen können. Und wenn wir freundlich und gütig und liebevoll, geduldig sein können und motivierte Arbeiter sein können. Frei von Selbstsucht, frei von Bitterkeit und Zorn und schlechten Gedanken. Hey Mann, das ist wunderbar, das ist heil, das ist befriedigend. Ich persönlich glaube, dass Jesus der heilste Mensch war, der je gelebt hat. Was für eine Lebensqualität, oder? Nie irgendwo bitter auf jemanden, keine bösen Gedanken, nie neidisch. Das ist echte Lebensqualität. Das ist Friede, Beziehung mit dem Vater. Und ich sehe, dass es so gut ist, so zu leben. Aber wie packt man das? Wie können wir Menschen so leben? Ich sehe eine Diskrepanz von diesem Ideal, was wir hier sehen in Gottes Wort, und dem, was ich in mir selber sehe. Und dem, was ich in meinem Leben produziere und hervorbringe. Ich weiß, ich aus mir selbst, ich kann nicht so leben, wie Jesus gelebt hat. Ich kann meinen Schweinehund nicht überwinden aus eigener Kraft. Ich bin nicht von Natur aus geduldig und liebevoll und vergebend. Vielleicht geht es ja auch so. Und weißt du was? Gott weiß es. Und Gott erwartet von uns nicht, dass wir aus eigener Kraft ein christliches Leben leben. Dass wir aus eigener Kraft seinen Willen tun. Das können wir nicht. Das ist etwas Übernatürliches. Das ist nur etwas, was in enger Gemeinschaft mit Gott möglich ist. Na, ein gottloses Leben ist immer die Folge eines gottlosen Lebens. Gottes Antwort ist, dass er uns Gnade schenkt. Übernatürliche Befähigung, ein heiles, gottgefälliges Leben zu leben. Zu lieben, zu vergeben, Gutes zu tun, hart zu arbeiten. Das ist etwas, was er durch uns tun will. Nicht unabhängig von uns, aber durch uns. Er ist der Macher, nicht wir. Er will das durch uns tun, was wir aus eigener Kraft nicht zustande bringen. Und das ist wunderbar. Gott schenkt uns Gnade. Und ich finde es so wohltuend, so gut, nach all diesen Herausforderungen, die Gott uns gegeben hat, und diesen Ermahnungen, jetzt im Vers 11 zu lesen, in Titus 2, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Das ist cool. Das ist wunderbar. Die Gnade Gottes. Lass uns zuerst mal drüber nachdenken, was ist denn Gnade eigentlich? Was bedeutet Gnade? Gnade bedeutet so viel wie unverdiente Gunst. Wir werden beschenkt, obwohl wir unwürdig sind, obwohl wir es nicht verdienen. Das ist Gnade. Denk zum Beispiel an ein Kind, das schlimm war, das den Eltern ungehorsam war, vielleicht geklaut hat oder irgendwas Böses getan hat. Gerechtigkeit wäre, und auch gute Erziehung, Gerechtigkeit wäre, ich muss das Kind bestrafen. Was immer das ist. Geh in dein Zimmer, klapp's auf das Hinterteil, Hausarrest. Aber das wäre Gerechtigkeit. Du bekommst das, was du verdient hast. Barmherzigkeit wäre, ich gebe dir nicht das, was du verdient hast. Ich bestrafe dich nicht, ich vergebe dir, ich behandle dich so, als ob du es nicht getan hast. Aber dann Gnade setzt noch was obendrauf. Gnade ist, ich beschenke dich darüber hinaus. Ich schenke dir etwas, was dir Freude macht. Zum Beispiel, ich lade das Kind auf ein Eis ein. Das wäre Gnade. Etwas Unverdientes. Unverdiente Gunst. Oder sagen wir, du bist ein Gesetzesbrecher. Du bist zu schnell gefahren, hast einen riesen Unfall verursacht. Und der Richter, wenn er gerecht ist, muss er dich bestrafen, oder? Er kann nicht einfach sagen, oh, es macht nichts, ich habe einen guten Tag heute, geh nach Hause, ist schon okay. Macht nichts, dass du hier einen Riesenschaden angerichtet hast, dass vielleicht andere Personen im Krankenhaus liegen wegen dir. Kein Problem. Das wäre nicht gerecht. Das heißt, er muss bestrafen. Der Strafzettel muss bezahlt werden. Konsequenz von deinem Fehlverhalten. Aber wenn jetzt ein barmherziger Richter ist, dann will er dir vergeben. Dann will er dir die Konsequenz deiner Schuld ersparen und erlassen. Aber wenn er jetzt barmherzig ist und gerecht ist, dann muss er irgendwie einen Weg finden, beides zu tun. Zum Beispiel, er könnte die Strafe für dich bezahlen und dich frei ausgehen lassen. Und darüber hinaus, wenn er noch gnädig ist, dann ladet er dich vielleicht auf ein Mittagessen ein. Das ist Gnade. Er beschenkt dich noch darüber hinaus. Und das ist, was Gott für uns getan hat. Er schenkt uns Gnade. Er schenkt uns Gnade, erstens, indem er uns rettet aus unserer Verlorenheit von Gott. Seht ihr, Gott besitzt all diese drei Eigenschaften, alle drei. Er ist gerecht. Er hasst Ungerechtigkeit und Sünde, die uns von ihm trennt, die uns kaputt macht. Deswegen hasst er es. Und weil er gerecht ist, wird er Sünde und Ungerechtigkeit richten. Aber Gott ist auch barmherzig. Gott liebt dich leidenschaftlich. Und so hat er beschlossen, dass er deine Schuld bezahlen will, die du sowieso nicht bezahlen kannst. Und das hat Jesus am Kreuz für uns getan. Er hat dein Todesurteil auf sich genommen, hat es getragen. Er hat deinen Platz eingenommen. Er hat deine Schuld bezahlt. Er, der Schuldlose, hat den Platz des Schuldigen eingenommen. Und deine Sünden sind gerichtet worden in Jesus Christus. Er hat deine Schuld gesühnt. Und jetzt, weil Gott Jesus so behandelt hat, als hätte er dein Leben gelebt, kann er dich behandeln, als hättest du Jesu Leben gelebt. Ein sündenloses, reines Leben. Und er kann dich zu seinem Kind machen, zu seinem Erben, zu einem Heiligen. Und er kann seinen Himmel mit dir teilen. Und das ist Gnade, das ist seine Gnade. Er schenkt dir etwas, was du nicht verdient hast. Trotz dir, nicht wegen dir. Gottes Gnade. Und das ist der Unterschied zwischen wahren biblischen Christentum und allen anderen Religionen. Ist Gnade. Alle Religionen sagen, du musst dir den Himmel verdienen, du musst dich zu Gott hinarbeiten. Durch Meditation oder gute Werke oder dass du in die Kirche rennst oder was immer es ist. Aber du musst es dir verdienen. Wahrheit ist, wir können es uns nicht verdienen. Aber wahres Christentum ist, Jesus hat es für dich verdient, was du nicht selbst verdienen konntest. Und Gott schenkt dir unverdiente Gunst, er schenkt dir Gnade, er schenkt dir Gemeinschaft mit sich selbst. Nicht wegen dir, nicht wegen dem, was du getan hast, sondern wegen Jesus. Wegen dem, was er getan hat. Gottes Gnade ist so wunderbar. Und du kannst es natürlich ablehnen. Du kannst sagen, lieber Richter, das ist natürlich nett, dass du den Strafzettel für mich bezahlen willst, aber ich bin zu stolz. Ich will mich nicht beschenken lassen. Ich will meine Schuld selbst tragen. Ich will selbst ins Gefängnis. Wenn das deine Einstellung ist, Gott wird dich nicht zwingen. Gott wird dir seine Gnade nicht aufdrängen. Seht ihr, Gottes Liebe lässt uns große Freiheit. Selbst wenn das das Herz bricht. Aber er lässt uns die Freiheit, Nein zu sagen und es abzulehnen. Und so, wenn du so eine stolze Einstellung hast, wird Gott gerecht sein. Er wird deine Sünde richten. Aber er kann dir nicht seine Barmherzigkeit und seine Gnade schenken. Dann musst du die Konsequenz für deine Sünde selbst tragen. Oder kannst versuchen, sie selbst zu sühnen, aber das ist unmöglich. Das Problem ist, deine Schuld ist so groß. Du kannst sie nicht abarbeiten. Du musst lebenslang ins Gefängnis. Und wir alle leben ewig. Also Gnade, unverdiente Gunst, ist ein Geschenk. Und ein Geschenk muss angenommen werden. Ein Geschenk muss angenommen werden, damit ich was davon habe, damit ich Nutzen habe. Wenn ich dir so ein Paket gebe, schön eingepackt, hier ein Geschenk für dich, und du legst es hin und nimmst es nicht an, packst es nicht aus, hast du nichts von dem Geschenk. Es ist auch geistlich. So, ein Geschenk muss angenommen werden. Und das ist ein wichtiger Punkt, das ist was, was ich bis zu meinem 18. oder 19. Lebensjahr nicht kapiert habe. Bin jeden Sonntag in die Kirche gelaufen, aber habe es nicht kapiert. Ein Geschenk muss angenommen werden. Du kommst nicht in Beziehung mit Gott, du wirst nicht zu einem Christen, weil du in einer christlichen Familie aufgewachsen bist. Oder weil du in die Kirche gehst. Oder weil du getauft bist. Oder sonst irgendwelche anderen äußeren Rituale durchmachst. Ich habe früher Christsein an diesen äußeren Dingen festgemacht. Wenn mich jemand gefragt hat, bist du Christ, hätte ich gesagt, ja klar, ich gehe doch in die Kirche. Habe ich auch gemacht. Aber in Wirklichkeit habe ich nichts kapiert und hatte nicht wirklich Beziehung mit Gott und ehrlich gesagt war Gott mir ziemlich egal. Das war einfach äußere Religiosität, Tradition. Erst muss ich gehen mit meinen Eltern, und dann habe ich da meine Freunde getroffen, okay. Aber Gott war irgendwo weit weg. Ich habe geglaubt, dass es einen Gott gibt, aber mit meinem Leben hat er nicht viel zu tun gehabt. Ich komme nicht in Beziehung mit Gott durch Selbstgerechtigkeit. Ich habe es früher so gedacht. Ich war selbstgerecht. Ich habe gedacht, ja klar. Wenn ich mich gefragt hätte, kommst du in den Himmel? Ja klar. Klar wird mich Gott annehmen, weil ich habe doch niemanden umgebracht. Und hey, ich bin besser als meine Schulkollegen, versuche ein moralisch gutes Leben zu leben, das ist, was sie mir gelernt haben in der Kirche damals. Klar wird Gott mich annehmen, weil ich so brav bin, wegen mir. Selbstgerechtigkeit. Ein Problem ist, der Maßstab ist ein bisschen höher, als besser zu sein als meine Schulkollegen oder irgendwelche anderen Menschen. Jesus hat gesagt, seid vollkommen, wie mein Vater im Himmel vollkommen ist. Das packen wir schon wieder nicht. Also wir kommen nicht in Gemeinschaft mit Gott, aus Selbstgerechtigkeit oder einfach von selbst oder weil ich in die Kirche gehe. Keith Green hat mal gesagt, nur weil du zu McDonald's gehst, wirst du nicht so ein Hamburger. Nee, es braucht eine Entscheidung. Ich werde Christ, ich werde ein Kind Gottes, ich komme in Beziehung mit Gott durch eine persönliche Glaubensentscheidung. Wir Christen haben verschiedene Worte dafür. Wir nennen das Lebensübergabe oder Jesus in mein Leben einladen oder Bekehrung oder Identifikation mit Jesus, Jesus als meinen Herrn und Erlöser annehmen. Egal wie wir es nennen. Gott will, dass du dieses Geschenk, das er dir in Jesus Christus gemacht hast, annimmst. Es gibt nur einen, der dich von deiner Schuld befreien kann, und es ist Jesus. Es gibt nur einen, der dafür bezahlt hat. Das ist er. Deswegen konnte er sagen, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Es gibt nur einen, der dich in Beziehung mit Gott bringen kann, und es ist Jesus. Der Apostel Johannes sagt uns das ganz klar im 1. Johannesbrief, Kapitel 5. Da schreibt er, dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben, das heißt Beziehung, Gemeinschaft mit Gott, gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Gott möchte, dass das, was Jesus für uns getan hat, dass wir das für uns persönlich annehmen. Jesus, ich möchte es annehmen für mich persönlich, dass du meine Schuld bezahlt hast am Kreuz. Ich möchte nicht stolz sein, ich möchte nicht länger selbstgerecht sein, ich will mich von dir retten lassen, von meiner Schuld und von meiner Entfremdung von Gott. Jesus, komm in mein Leben und rette mich. Ich vertraue mich dir an. Rettender Glaube heißt, dass ich Jesus etwas für mich tun lasse. Ich lasse mich von Gott unverdient beschenken. Das mache ich, wenn ich mich Jesus anvertraue. Ich lasse mich beschenken. Ich lasse das Jesus für mich tun. Und wenn ich mich dafür entscheide, dann nimmt er meine Schuld weg. Und dann werde ich geistlich lebendig und ich komme in Beziehung mit Gott. Und ich werde zu einem Kind Gottes und ich werde bekleidet, sagt die Bibel, mit Jesu Gerechtigkeit. Ich werde bekleidet mit Jesus. Und dann kann Gott mich weiter beschenken. Das hört nicht auf, Gottes Gnade, dass er mich beschenken will. Es geht immer weiter, das ist der Himmel. Eine ganze Ewigkeit wird er brauchen, um mich weiter zu beschenken. Also wie wird ein Mensch gerettet? Wie kommt ein Mensch in Beziehung mit Gott? Erstens durch das, was Jesus Christus für mich getan hat. Dass er am Kreuz meine Schulden bezahlt hat. Und dann zweitens durch meine Glaubensentscheidung, das anzunehmen. Dass ich Jesus etwas für mich tun lasse. Dass ich mich retten lasse von ihm. Das ist Gottes Gnade, wenn es zu unserer Errettung kommt. Zu unserer Erlösung. Er rettet uns aus der Entfremdung von ihm, aus unserer Schuld. Er beschenkt uns Beziehung mit sich selbst. Er macht uns zu Heiligen, zu Kindern Gottes, zu seinen Erben. Nicht wegen uns, sondern trotz uns. Nicht wegen dem, was wir getan haben, sondern wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Nicht weil wir so gut sind, sondern weil wir glauben. Weil wir uns Jesus anvertraut haben. Weil wir ihm vertrauen. Und auch als Christen, als Jesu Kinder, als Gottes Kinder, Gott segnet uns nicht wegen uns, nicht wegen dem, was wir tun. Weil ich so brav Bibel lese oder weil ich bete und weil ich 5 Minuten mehr bete als du, wird Gott mich ein bisschen mehr segnen als dich. Nicht, weil ich gute Werke tue. Nee, wegen Jesus bekomme ich jeden Segen in meinem Leben. Nicht wegen mir, sondern wegen ihm. Und all diese anderen Dinge, die ich tue, sind eine Reaktion auf seine Gnade. Eine Reaktion auf seine Liebe für mich. Sind nicht die Ursache dafür, sondern ist meine Reaktion auf seine Gnade. Ich tue diese Dinge aus Liebe. Nicht aus Angst, nicht aus Habgier, nicht aus irgendeinem religiösen Druck, weil ich irgendwas leisten muss, weil ich irgendwas verdienen muss. Ich lese in der Bibel nicht, weil ich muss, sondern weil ich darf. Weil der lebendige Gott zu mir spricht. Und ich darf von ihm lernen. Das ist wunderbar. Ich bete nicht, weil ich muss, sondern weil ich darf. Wie wunderbar ist es, dass ich mit Gott reden darf und eine persönliche Beziehung, ein persönliches Gespräch führen darf. Ich tue Gutes nicht aus Gesetzlichkeit oder weil ich mir den Himmel verdienen muss oder aus irgendeinem religiösen Druck, sondern weil er mir sein Herz geschenkt hat und ich ihn und meine Mitmenschen lieben will, weil ich ihn ehren will, ihm gefallen will, weil ich sein Mitarbeiter sein darf in dieser Welt, sein Leib, durch den er wirken will und andere lieben will. Deswegen tue ich diese Dinge. Als Reaktion. Nicht um mir irgendwas zu verdienen. Und so, das ist der zweite Punkt, wenn wir über Gottes Gnade sprechen. Gottes Gnade befreit uns von allem Leistungsdruck in unserem christlichen Leben. Und Gottes Gnade befreit uns, unser Leben, die Beziehung mit ihm, die Segnungen, die von Gott kommen, zu genießen. Und auch das ist wunderbar. Und dritter Punkt heute Morgen, es ist die heutige Stelle. Gottes Gnade befähigt uns auch zu leben. Gottes Gnade befähigt uns. Seht ihr, Gottes Gnade macht nicht Halt bei unserer Bekehrung. Gott hört nicht auf, uns zu beschenken, nachdem wir seine Kinder geworden sind. Wäre auch komisch, oder? Wir tun es nicht mit unseren Kindern. Während der Schwangerschaft, du gehst zu all diesen Untersuchungen, versuchst gut zu essen, nicht zu rauchen, nicht zu saufen. Manche Frauen gehen sogar ins Krankenhaus, wie Christa musste einige Wochen im Krankenhaus liegen, zum Wohl des Kindes. Und dann nach der Geburt sagst du, okay Kind, ich habe dir das Leben gegeben, jetzt schau, wie du selber zurechtkommst. Jetzt schau, was du alleine draus machst. Wäre komisch, oder? Machen wir nicht. Nee, nach der Geburt geht es erst richtig los mit dem Beschenken. Wir begleiten das Kind, füttern das Kind, Windeln wechseln. Wenn es krank ist, gehst du zum Arzt mit dem Kind, schenkst ihm Zeit, schenkst ihm Liebe, ganzen Spielsachen, ganze Zeug. Ich habe wieder eingekauft für meinen kleinen Neffen. Es hört nicht auf, nachdem die Kinder geboren sind. Da geht das Beschenken erst richtig los. Warum sollte das bei Gott, unserem Vater, anders sein? Geistliche Geburt ist nicht das Ende. Geistliche Geburt ist der Anfang unserer Beziehung mit Gott. Einer wunderbaren Gemeinschaft mit ihm. Er ist der Papa, der uns verwöhnt. Und er liebt es, uns zu segnen. Er liebt es, uns zu beschenken, uns unverdiente Gunst zu zeigen. In Matthäus 7 hat Jesus gesagt, wenn nun ihr, die ihr im Vergleich zu Gott böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? Das ist sein Herz. In Johannes Kapitel 1 lesen wir, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Also immer mehr. Er gibt uns Gnade und dann noch ein bisschen mehr Gnade und dann noch ein bisschen mehr Gnade. Und wenn wir glauben, es gibt nicht mehr, dann gibt uns noch ein bisschen mehr Gnade. Und wenn wir denken, wir sind zu weit gegangen, es ist unmöglich, dass er uns noch mehr Gnade schenkt, dann überrascht er uns mit noch ein bisschen mehr Gnade. Das ist Teil von Gottes Natur. Gnade ist ein essentieller Teil von Gott. In 2. Mose, Kapitel 34, diese wunderbare Stelle, wo Mose zu Gott sagt, ich möchte dich sehen, dein Angesicht, ich möchte dich Gott pur sehen. Und Gott sagt, Mose, das kannst du jetzt nicht ertragen. Aber weißt was, ich gebe dir das Maximum an dem, was du ertragen kannst. Stell dich dahin und ich werde an dir vorüberziehen und du darfst sozusagen das Nachglühen von mir sehen. Und während ich so an dir vorbeirausche, werde ich meinen Namen vor dir ausrufen. Und Name stand auch immer für die Person, für die Persönlichkeit, für die Natur dieser Person. Und da heißt es, der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Das ist unser Gott. Das ist seine Natur. Im 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 14 heißt es, und das Wort wurde Fleisch, Jesus, und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jesus war voller Gnade. Und er hat uns den Vater kundgemacht oder offenbart. Er hat gesagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Unser Vater ist ein gnädiger Gott. Er ist voller Gnade. Voll davon. Wenn wir einen Besoffenen sehen, sagen wir, hey, der ist voll. Wir meinen mit Alkohol. Der ist voll. Interessant in der Apostelgeschichte 2 zum Pfingsten, als der Heilige Geist auf die Jünger kam und sie anfingen, in anderen Sprachen zu reden, haben die Leute das von den Jüngern gesagt. Die haben gespottet, haben gesagt, die sind voll des süßen Weines. In der Apostelgeschichte 13, da spricht der Paulus zu Elimas, dem Magier, und er sagt, oh, du voll aller List und aller Bosheit. Das ist, wie wir Menschen manchmal sind. Voll mit Alk, voll mit Bosheit. Aber wisst ihr was? Unser Gott, unser Vater ist voll mit Gnade. Er ist ein Gott voller Gnade. In 1. Petrus 4, Vers 10, da spricht der Apostel Petrus über die verschiedenartigen Gnade Gottes. Gott hat verschiedenartige Gnade. Er gibt uns Gnade, Gnade für verschiedene Personen, für verschiedene Situationen. Hey, egal wer du bist, egal was du durchgemacht hast, egal was du jetzt gerade durchmachst, Gott hat die perfekte Art der Gnade für dich. Alles, was du brauchst. Gott gibt uns vor allem auch Gnade, heilig, das heißt heil zu leben. Und das ist unser Kontext hier. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Das ist, was Gott tun möchte. Heil bringen. Und das beinhaltet unsere Erlösung, den Himmel, aber auch ein heiles Leben schon hier in dieser Welt. Ein Leben, das Jesus ähnlich ist. Ein heiliges Leben ist immer auch ein heiles Leben. Vers 12, oder lesen wir nochmal Vers 11, weil es so schön ist. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns oder lehrt uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, hier und jetzt in dieser Welt, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus erwarten. Manche Leute sagen, wenn du Gottes Gnade lehrst, wenn du Vergebung lehrst, dass Jesus deine ganze Lebensschuld am Kreuz getragen hat und dass Jesus dich annimmt ohne Leistung, nur einfach, weil du ihm vertraust, dann werden die Leute ein sündiges, ein unheiliges Leben leben. Leute werden die Sau rauslassen, denn wir vertrauen Jesus und der vergibt mir ja sowieso. Also, lasst uns drauf lossündigen. Lasst uns Gottes Gnade missbrauchen. Nehmen das als Freibrief zu sündigen. Und sündigen drauf los, weil Jesus zahlt die Rechnung sowieso. Das haben die Leute dem Paulus vorgeworfen. Weil der hat ständig Gnade gepredigt. Und sie haben gesagt, Paulus, wenn du das predigst, dann werden die Leute zügellos und gottlos leben. Aber Paulus im Römer 6 schreibt, was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Und dann sagt er, das ist ferne, das ist bescheuert, das ist undenkbar. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Wir sind mit Jesus gestorben. Unser alter Mensch, unser altes Leben, das wurde mit ihm begraben. Und jetzt sind wir auferstanden mit Christus zu einem neuen Leben, zu seinem Leben. Im Vers 15 im Kapitel 6 im Römerbrief schreibt er weiter: Was nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind? Das sei ferne. Wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht, entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit? Wenn du so verdreht denkst, da ist was faul in deiner Beziehung mit Gott. Spielst du irgendwie Spielchen mit ihm? Aber er ist ein Spielverderber, er spielt nicht mit bei unseren Spielchen. Wenn du so denkst, ist dein Herz noch nicht wirklich erneuert. Dann hast du noch nicht erfahren, noch nicht kapiert, wie wirklich gut, wie heil es ist, nicht zu sündigen. Frei zu sein davon. Das ist Lebensqualität. Hast du noch nichts kapiert, wenn du so denkst? Nee, Gottes Gnade unterweist uns nicht zu sündigen. Gottes Gnade unterweist uns oder lehrt uns, heißt es hier, erstens Gottlosigkeit zu verleugnen. Und wie gesagt, ich glaube, das heißt vor allem Gottlosigkeit zu verleugnen. Alles losgelöst sein von Gott. Alle Unabhängigkeit von ihm. Das zu verleugnen. Gott hat uns zu einer Beziehung, zur Gemeinschaft mit ihm, zur Zusammenarbeit mit ihm, zur Einheit mit ihm erlöst. Deswegen ist Jesus gekommen. Und Gottlosigkeit ist die Folge von Gottlosigkeit. Und genau davon hat Gott uns erlöst. Im Judasbrief schreibt Judas über Gottlose, diese falschen Lehrer, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und den alleinigen Gebieter und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Seht ihr, sie verleugnen Jesus Christus. Sie haben sich losgelöst von ihm, losgelöst von Gott. Und deswegen leben sie auch gottlos. Also die Gnade Gottes lehrt uns nicht, von Gott losgelöst zu sein. Zweite, was wir hier sehen, sie lehrt uns, die weltlichen Lüste zu verleugnen. Diese selbstsüchtigen, habgierigen, egoistischen Begierden, die wir nie wirklich befriedigen können und die so zerstörerisch sind. Lust ist ein Monster, wisst ihr das? Ihr könnt es nicht befriedigen, wenn ihr das füttert. Es will immer mehr, immer mehr. Wird immer größer, das Monster. Nee, wir dürfen anders leben. Nicht lustgesteuert, nicht als Sklaven unserer Lust, sondern, das ist der dritte Punkt hier, wir dürfen besonnen leben. Mit einem klaren Kopf. Nicht von unseren Emotionen, von unseren Lüsten getrieben. Nicht nur blind für die momentane Lustbefriedigung leben, ohne irgendeinen Blick zu haben für die Konsequenzen. Nee, wir dürfen besonnen leben. Gnade Gottes lehrt uns, besonnen zu sein. Eine klare, eine ewige Sicht der Dinge zu haben. Und dann als viertes gerecht, so wie Jesus gelebt hat. Und als fünftes gottesfürchtig, mit Respekt, mit Ehrfurcht vor Gott. Und als sechstes mit einer ewigen, geistlichen, auf Jesus ausgerichteten Perspektive. Seht im Vers 13. Indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus erwarten. Das ist übrigens ein sehr klarer Vers hier, dass Jesus Gott ist. Er ist unser großer Gott und unser Heiland. Ich mag das. Wir haben einen Gott, der uns heil machen will. Vers 14, der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit. Also er ist nicht gekommen, er hat uns nicht Gnade geschenkt, dass wir gesetzlos oder in Sünde leben. Nee, sondern um uns loszukaufen, um uns zu befreien. Loskaufen, Erlösung heißt so viel wie loskaufen. um uns zu erlösen, um uns zu befreien von Gottlosigkeit. Wir müssen nicht länger Sklaven der Sünde sein, wir können frei sein. Wir können Nein sagen zu diesen zerstörerischen Dingen. Wir können anders leben. Und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, heißt es weiter. Wir dürfen sein Volk sein, seine Gang sein, wenn wir so sagen wollen. Und er will uns reinigen. Und ist es nicht wunderbar, so zu leben? Ist es nicht schön, rein zu sein? Ist es nicht ein gutes Gefühl? Hi Jochen, Praiseland, wenn man sich duschen kann, nach einem langen Tag, wo man geschwitzt hat und rumgelaufen ist und vielleicht im Dreck gebadet hat. Ist es nicht wunderbar, wenn man sich duschen kann? Das ist schön, oder? Das ist nichts. Oh. Ne, die kleinen Jungs, die laufen teilweise die ganze Woche in selben Klamotten rum. Meine Jungs in meinem Zelt waren stolz, dass sie sich nicht gewaschen haben, nicht geduscht haben die ganze Woche. Aber Leute, ist doch Kindergraben, oder? Ist eigentlich unreif. Ne? Ist doch viel schöner, rein zu sein, als dreckig zu sein. Und so ist es auch geistlich. Und dann als drittes, dass uns loskaufe von aller Gesetzlosigkeit. Zweitens, um sich selbst sein Eigentumsvolk reinigte. Drittens, dass eifrig sei in guten Werken. Das ist unsere Berufung, das ist unser Herz. Und unser Eifer für diese Dinge ist eine Reaktion auf Gottes Gnade, eine Reaktion auf das, was er für uns getan hat. Dies rede, Vers 15, und ermahne und überführe mit allem Nachdruck, niemand soll dich verachten. Also wie tun wir gute Werke? Wie können wir ein gerechtes, heiliges, heiles Leben leben? Wie können wir Lust verleugnen, Nein zu sagen zu Versuchungen, zu sündigen Impulsen in uns sind? Die Antwort ist, es ist wieder aus Gnade. Gott schenkt uns Gnade, so zu leben. Und wie können wir Gottes Gnade empfangen? Ja, genauso wie wir seine Gnade zur Erlösung empfangen haben, indem wir uns ihm hingeben und ihm vertrauen. Kolosserbrief im Kapitel 2 schreibt uns der Apostel Paulus, wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, bei eurer Bekehrung, so wandelt oder lebt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben. Also wie ihr ihn empfangen habt, so lebt auch in ihm. Selbe Art und Weise. Lebt nicht länger gottlos, sondern lebt in Abhängigkeit von ihm. Jesus, ich schaffe es nicht aus eigener Kraft, meinen Partner oder für mich aus meine Kinder zu lieben. Jesus, ich schaffe es nicht aus eigener Kraft, dieser Versuchung zu widerstehen. Ich schaffe es nicht aus eigener Kraft, dieser Person zu vergeben, die mich so verletzt hat. Aber Jesus, ich weiß, du kannst es tun. Und du lebst in mir. Also Jesus, ich gebe mich dir hin, ich vertraue dir, du das durch mich. Na wieder, Glauben, Vertrauen heißt Jesus etwas für mich tun lassen. Umkehr bedeutet, von meiner Unabhängigkeit, von meiner Selbstgenügsamkeit zurück in die Abhängigkeit von Jesus zurückzukehren. Das ist, was Umkehr im tiefsten Sinn eigentlich bedeutet. Jesus hat uns Anteil geschenkt von seinem Leben, an seinem Leben. Und jetzt möchte er auch sein Leben durch uns leben. Dasselbe Leben, was er vor 2000 Jahren in seinem Leib gelebt hat, will er jetzt durch uns leben. Wir sind sein Leib. Wir sind der Leib Christi heute. Und das ist die wunderbare Wahrheit des biblischen Christentums. Ein Thomas in seinem Buch The Indwelling Life of Christ ist leider noch nicht übersetzt. Also das innewohnende Leben des Christus. Da schreibt er drüber, was es heißt, Menschen zu Jesus zu führen. Und er sagt, es geht nicht darum, oder nicht nur darum, sie einzuladen, sich einer Gemeinde oder einer Kirche anzuschließen. Und nicht nur einladen, einfach eine Entscheidung für Jesus Christus zu treffen, sodass sie in den Himmel kommen statt in die Hölle. Nee, es geht darum, sie einzuladen, jemanden anzunehmen. Sodass jemand in ihnen leben kann. Jemand, der in jemandem lebt. Na klar, er spricht von Jesus Christus in mir. Das ist Christentum. Jesus Christus lebt in mir. Du kannst dein Auto in der Tankstelle parken und es wird keinen Unterschied machen. Du musst tanken. Dann geht die Post ab. Du kannst in der Kirche sitzen, religiös sein, es wird keinen Unterschied machen. Du musst dich von Jesus Christus erfüllen lassen. Christentum ist nicht äußere Religiosität. Wie gesagt, nur weil du in die Kirche gehst, wirst du nicht zu einem Christen. Genauso wenig, wie du zu einem König wirst, nur weil du zu Burger King gehst. Es braucht ein bisschen mehr als den Burger King. Ja, du könntest vielleicht ein König werden, wenn du adoptiert wirst von einem König. Genau das ist, was Gott für uns tun will. Wir können Königskinder werden in Jesus Christus. Allerletzter Punkt über Gnade. Gnade ist etwas, was wir in Jesus Christus haben. 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 4. Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Im 2. Timotheus schreibt Paulus an den Timotheus, du, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Petrus schreibt im 1. Petrus 1, Vers 2, Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Also je mehr wir Jesus kennenlernen und ihm Raum geben in unserem Leben, desto mehr werden wir voll Gnade. Weil Gnade ist in Jesus Christus. Nochmal ein Thomas. Er schreibt, Gott selbst hatte als unser Schöpfer immer die Absicht, in uns zu wohnen. Das ist Normalität für einen Menschen, wenn Gott selbst durch ihn wirkt. Also ein gottloser Mensch ist nicht normal. Ein Mensch, der versucht, aus eigener Kraft ein gutes Leben zu führen, ist eigentlich bemitleidenswert. Das ist wie jemand, der sein Auto ohne Benzin fahren will. Er kann es vielleicht schieben, aber es wird sehr erschöpfend, sehr ermüdend sein. Lasst uns anders leben. Lasst uns voll Gnade sein. Lasst uns stark sein in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Das ist Normalität. Lasst uns normal sein, Leute. Lasst uns selbst Jesus zur Verfügung stellen und ihm vertrauen. Lasst uns ihm Raum geben, dass er sein Leben durch uns leben kann. Wir sind einfach seine Werkzeuge. Wir stellen uns ihm zur Verfügung. Und wenn wir Jesus Christus in uns haben, dann haben wir Gnade. Dann haben wir alles, was wir brauchen. Für jede Situation in unserem Leben. Gottes Gnade ist genug. Amen. Lieber Vater, wir wollen dir Danke sagen, dass du ein gnädiger Gott bist. Und ich danke dir, dass du uns Gnade schenkst. Gnade, uns zu retten. Gnade, mit der du uns beschenkst jeden Tag. Auch Gnade für unser alltägliches Tag für Tag Leben. Gnade zu lieben, Gnade zu vergeben. Gnade, Gutes zu tun. Gnade an dir festzuhalten, Gnade für alles. Gnade, unsere Mitmenschen zu lieben. Wir danken dir dafür, dass wir nicht aus eigener Kraft leben müssen, sondern dass du durch uns leben willst. Und es ist wunderbar, wenn wir unser Leben gemeinsam mit dir leben und dir unser Leben als Behausung für dein Leben zur Verfügung stellen. Du bist wunderbar, Herr. Wir lieben dich. Wir danken dir. Wir preisen dich für deine Gnade. Es ist wunderbar, Herr, dass du so ein Gott bist. Ein Gott, der uns unverdiente Gunst zeigt. Und das beeindruckt uns, Herr. Deswegen sind wir von dir beeindruckt, Jesus. Begleite uns diese Woche. Segne uns, Herr. lebe durch uns. In Jesu Namen. Amen.